Deutschlandfunk Kultur Plus 1.
Ich bin Gesa Ufer und mein Lieblingsgast, mein Plus 1 für heute, das ist Elke Schmitter, Journalistin, Schriftstellerin, gelernte Philosophin, aber zum Beispiel auch, ich glaube, eine ziemlich ausgebuffte Skatspielerin mit Ruhrpott-Hintergrund. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Elke.
Dankeschön. Hi.
Was haben wir heute vor? Ja, auf jeden Fall nehmen wir uns wieder jede Menge Zeit für Geschichten. Geschichten zum Beispiel wie diese von unserer Kollegin Petra Fennebusch. Die hat erlebt, wie sich ihre Mutter mit über 60 Jahren nochmal so richtig verknallt hat. Man würde ja jetzt erstmal sagen, oh, ist doch eine schöne Sache, das gönnt man doch jeder Mutter. Aber in diesem Fall bestand die Schwierigkeit darin, dass das Objekt der Begierde ein 20 Jahre jüngerer Mann war, und zwar ein Mann aus Kenia. Wie das die Tochter fand?
Ich konnte mir das immer gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wie meine Mutter, die ich aus Deutschland kenne, in Kenia plötzlich im Busch ist mit ihrer afrikanischen Familie.
Für dich als meine Tochter kann ich mir schon vorstellen, dass du dich das gefragt hast. Nur wenn ich also an mein Vorleben denke, wie das bei uns gelaufen ist zwischen deinem Vater und mir, ist das vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar, nach was ich gesucht habe. Einfach nach einer neuen Familie, einfach nach Wohlfühlen.
Petra Fennebusch und ihre Mutter, die lernen Sie gleich noch näher kennen. Schön, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen bei Plus Eins. Elke Schmitter ist meine Plus-1-Gästin heute. Apropos Elke, du bist Spracharbeiterin. Würdest du auch Gästin sagen? Wie hältst du das mit dem Gendern eigentlich?
Wie halte ich es mit dem Gendern? Das ist ja ein Thema, was ich bin jetzt fast 60, was mich, glaube ich, seit 30 Jahren begleitet. Das heißt, ich habe bestimmt 7 Sprachreformen mitgemacht, entweder kommentierend oder selber vorangetrieben. Und bei manchen Sachen bin ich immer noch unschlüssig. Für mich klingt Gästin einerseits sehr, so ein bisschen bizarr, aber auch ganz schön, so wie Füchsin. So. Ich glaube, am Ende macht der Ton die Musik, je nachdem, wie man sagt. Ne? So wie du gerade gesagt hast, Gästin, fand ich es ganz schön. Und gleichzeitig finde ich es toll, dass sich diese kleinen Pausen gerade so etablieren, auch soweit ich das verfolgen kann, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne? Also wie das so auf einmal klappt, dass man diese winzige kleine Pause macht und sich nicht verrenkt mit diesen bürokratischen Studentinnen und Studenten, beziehungsweise wie jetzt Professoren selbstverständlich sagen, Studierende, das gefällt mir.
Mhm. Das finde ich gut. Elke, ich muss kurz für unsere Hörerinnen und Hörer mal schildern, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war im Frühjahr, als das mit dem Maskentragen noch so ein bisschen ungewohnt war. Und da haben wir uns kennengelernt bei einer Literaturveranstaltung. Da ging es um einen meiner Säulenheiligen, um Wolfgang Herrndorf. Du hast im Publikum gesessen, eben brav vermummt, wie sich das gehörte. Ich saß auf der Bühne und es ging irgendwo in diesem Gespräch mal um irgendwas, wo du anderer Meinung warst oder was wusstest, was wir alle nicht wussten auf dem Podium. Und du hast einfach mal so mit Chuzpe da so reingebrüllt. Und man hätte jetzt sauer sein können, aber irgendwie hast du das auf so eine nette, charmante Art gedacht, dass ich sofort dachte, wow, wer ist diese Frau? Die möchte ich mal ein bisschen kennenlernen. Und danach sind wir tatsächlich zusammen essen gegangen, haben uns kennengelernt und eine Woche später haben wir uns zufällig wieder getroffen. Am Hafen von Hiddensee.
Am Pier von Hiddensee-Kloster.
Da habe ich nämlich auf meine Tochter gewartet und du auf deinen Sohn, glaube ich.
Ja.
Und dann lagen 3 wahnsinnig schöne Wochen vor uns und so haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Und das, was wirklich nett ist, vielleicht sollen wir das auch noch aufklären, wenn du sagst, du bist seit ewig an dieser Genderfrage dran, dass du lange bei der Taz warst, du warst Taz-Chefredakteurin. Dann warst du,
sowas ist ja immer schrecklich, wenn man das für jemand anders sozusagen sagen
will. Ach so,
vor allem, weil
das
so eine Reihe von Stationen.
Ja.
Ich war am Ende gar nicht so lange bei der Taz, aber mich hat es geprägt, natürlich mich viel stärker, als ich jetzt wiederum die Taz geprägt hätte. Aber das stimmt, dass ich am Ende auch in der Chefredaktion war und ich hatte da verschiedene Rollen. Ich war auch im geschäftsführenden Vorstand der Taz-Genossenschaft, was heißt im Grunde eine Position, die tatsächlich was mit Wirtschaften und Verantwortung zu tun hat und nicht nur mit, was heißt nicht nur, nicht, ja doch, nicht nur mit Sprache. und dann war ich freie Autorin für die Zeit und die Süddeutsche mit so sogenannten Pauschalistenverträgen, das heißt mit einer festen Anbindung, und seit 2001 bin ich Autorin beim Spiegel.
Und parallel bist du immer auch Schriftstellerin, und viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich bestimmt auch aus dieser Rolle. Frau Sartoris ist dein Roman, der, glaube ich, am berühmtesten ist.
Ja, der ist am bekanntesten, hat sich am besten verkauft, ist am meisten übersetzt und so.
Und jetzt bist du eben beim Spiegel. Und was mir so gut an dir gefallen hat oder warum ich dachte, Mensch, diese Frau will ich kennenlernen, das ist, weil du mir so vorkommst wie so ein freies Radikal. Also wie so eine Person, die eben sich überhaupt nicht festlegen lässt auf dieses ich bin Journalistin oder ich bin Schriftstellerin, die auch aus einer ziemlich gut dotierten Stelle freiwillig sozusagen wieder einen Schritt zurück gemacht hat, um ihre eigene Freiheit zu haben. Und die nebenbei bemerkt, sich auch sehr kluge Gedanken darüber macht, wie sie eigentlich in Zukunft leben will. Und über all diese Fragen werden wir hoffentlich in dieser Sendung sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Gut.
Bzz. Bzz. Wieso sagst du bzz?
Freies Radikal. Bzz.
Ach so. Elke Schmitter ist nach wie vor zu Gast in Plus Eins, Journalistin und Schriftstellerin. Elke, du bist ordentlich rumgekommen im Leben. Du hast gewohnt unter anderem, oder du stammst aus Krefeld original, ne? Mhm. Hast dann in Frankfurt lange gewohnt, ich glaube in Freiburg, zwischendurch mal eine Weile in Nashville, Tennessee.
Und in St. Petersburg.
In St. Petersburg.
In München studiert.
Aha. Jetzt lebst du schon lange in Berlin.
Länger als je irgendwo anders.
Und zwar gemeinsam mit deinem Sohn in einer, ich finde, tollen Altbauwohnung, riesengroß, voll bis unter die Decke mit Büchern. Da steht ein Flügel. Aber du bist ernsthaft am Überlegen, ob du diese Wohnung vielleicht irgendwann mal hinter dir lässt und die nächsten Jahre irgendwo anders hinziehst. Was für Überlegungen spielen dabei eine Rolle?
Also ich habe, glaube ich, ein städtisches Gehirn, weil ich immer in Städten gewohnt habe. Ich bin mit Leuten zusammen, die schnell reden, wenn sie denken, schnell denken, sich schnell bewegen, wenig Zeit haben. Das ist so ein ganzes Ensemble von Habitus, ne, an den ich gewöhnt bin und den ich mag, muss ich sagen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es in so einem klassischen städtischen Kleinfamilien- oder Rumpf-Kleinfamilienleben, wie es bei mir der Fall ist, in einer Wohnung mit Sohn und dann hin und wieder mal Gäste, die auch ein paar Monate bleiben und so, aber doch im Grunde so ein kleiner Haushalt. Ich glaube, das ist so eine Art Bonsai-Version dessen, was wir sein könnten als Menschen oder was ich jedenfalls bin. Ich komme aus einer großen Familie, ich habe drei Brüder, ich kriege sofort gute Laune, wenn Leute kooperieren, und zwar ziemlich gleichgültig, womit, ja? Also ob das Olivenernte ist oder zu sagen, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und putzen mal die Küche, oder ob man zusammensitzt und sagt, wie kriegen wir eigentlich mehr, weiß der Himmel, Abonnenten für die Taz zusammen, oder wie können wir diese soziale Initiative auf festere Beine stellen? Ich habe immer das Gefühl, dass gut zusammengesetzte Gruppen kreativer und intelligenter sind als Einzelne. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben zwar immer wieder erfahre, aber ich muss es herstellen. Die Struktur ist, sagen wir mal, eine Bonsai-Struktur sozial gesehen. Und dann muss ich Termine machen, um das andere in Erfahrung zu bringen, zu spüren, da auch agil zu werden. Und eigentlich wünsche ich mir das Umgekehrte. Also ich wünsche mir eigentlich diesen sozialen Teppich, von dem aus ich dann unter Umständen ein paar Schritte zur Seite machen kann in meine Kammer.
Ich finde das sehr, sehr klug, dass du eben doch auch jetzt mal so längerfristig schon mal so planst. Denn es ist in deinem Leben so, dass dein Sohn ja in ein, zwei Jahren wahrscheinlich das Haus verlassen wird. Du hast perspektivisch vielleicht noch so 5, 6 Jahre regulären Brötchenjob, um es mal so zu nennen.
Ja, das wären sogar, wenn ich das sozusagen ganz mache, sind es knapp 8 Jahre.
Ah, immer noch.
Und mein Sohn würde wahrscheinlich im nächsten Sommer das Haus verlassen.
Hm. Und dann ist ja die nächste Frage, das, was du da beschreibst, klingt wie Musik, ist ja aber sehr, sehr schwierig zu finden. Du bist ja allerlei Gemeinschaften und Genossenschaften gewohnt, auch von der Arbeit her. Und du hast dich auf die Suche gemacht, Modelle zu finden, die vielleicht so ein bisschen dem entsprechen, was dir vorschwebt. Wie sieht denn deine Suche da aus? Wie ist der Stand?
Also der Stand ist, dass ich im Moment in so einer Art Annäherungsverfahren bin, was ein langes, umständliches Wort dafür ist, dass man sich Sachen näher anguckt, bei einer sogenannten Gemeinschaft. Ich sage irgendwie für mich Hippie-Farm, aber es stimmt nicht. Farm so ein bisschen, Hippie eigentlich gar nicht mehr. Das ist eine Wohn- und Produktionsgenossenschaft. Und es ist eine Organisationsform, die, glaube ich, auf sozusagen die kluge Sozialdemokratie zurückgeht, jedenfalls auf das ausgehende 19., beginnende 20. Jahrhundert. Man gedacht hat, bestimmte Dinge sollten nicht marktwirtschaftlich geregelt werden, sondern nach den Bedürfnissen. Und dazu gehört zum Beispiel die Frage, ist Eigentum an Boden überhaupt sinnvoll? Ja? Die meisten Nationen auf der Welt sind so organisiert, die meisten Staaten, aber nicht alle. Und ich finde, der schrankenlose Kapitalismus, der im Grunde fast alles ergreift, ich finde das andere sinnvoller und besser. Und das ist die Wohngenossenschaft. Und Produktionsgenossenschaft heißt, man macht zusammen etwas und die Gewinne fließen allen gleichermaßen zu oder dem Unternehmen, was man gemeinsam betreibt.
Also es gibt jede Menge, man könnte sagen, volkswirtschaftliche, auch ideologische, idealistische Gründe für so eine Genossenschaft. Ich finde aber auch interessant diesen ganz menschlichen, persönlichen Aspekt, dass man mit Leuten, mit denen man gemeinsam an etwas arbeitet, auch viel schneller Differenzen zum Beispiel überbrückt.
Ja, man lernt sich auf eine andere Weise kennen, die nach meiner Erfahrung fast immer etwas Versöhnendes hat. Also das, was wir ja alle kennen, ist der soziale Stress bei Partys. Man lernt neue Leute kennen und man hat eben so ein Check-up-System etabliert im Laufe seines Lebens, bestimmte Themen anzusprechen und zu merken, wie reagiert der andere. Oder man guckt ihn im Grunde fast konsumatorisch an. Ja, also man schaut, gefällt mir die Weise, wie diejenige trinkt, redet, isst, aussieht, was sie sagt. Und gleicht das ab mit den eigenen Werten. Es sind ja Resonanzphänomene. So. Und dann kann es sein, dass man nach 4 Minuten sagt, meine Güte, nochmal, also puh, ich glaube, da suche ich mir jetzt aber ganz schnell einen Ausgang, weil die irgendwas gesagt hat über Steuern oder über weiß der Himmel was einen gerade so aufregt oder über Masken oder so. So. Wenn man aber mit derselben Person eine produktive Beziehung eingeht und sei es nur eine Viertelstunde zusammen in dieser Party, sagen wir mal, die Spülmaschine ein und wieder ausräumt, sieht man andere Aspekte dieser Person. Und man denkt, naja, die redet vielleicht ein bisschen viel oder ein bisschen doof, aber im Grunde genommen kann man sich echt auf die verlassen. Die packt die Sachen gut an.
Würde ich sofort zustimmen. Was ich noch bis heute nicht verstanden habe, Elke, und vielleicht kannst du mir helfen, du hast immerhin wirklich ziemlich genau 10 Jahre mehr auf dem Buckel. Man denkt doch, dass Menschen mit zunehmendem Lebensalter, zunehmender Lebenserfahrung weiser werden müssen. Wenn es nun darum geht, wie man im Alter gemeinsam leben möchte, dann wäre es doch eigentlich einleuchtender zu denken, der Mensch müsse in dem Alter doch begriffen haben, dass er davon profitiert, wenn er viele angenehme soziale Wesen um sich herum hat. Stattdessen scheint es wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Menschen mit zunehmendem Alter schrulliger werden und alleine in ihren Es-ist-erreicht-Hütten irgendwo in ihren Entenhausenartigen Vorstadtsiedlungen enden. Wie kommt das bloß?
Naja, wenn man jetzt mal den klassischen immer noch vielleicht nicht unbedingt 90%ig repräsentativen Lebenslauf anguckt, aber eben den klassischen, dann bedeutet das, dass man nach der Ausbildung oder dem Studium und vielleicht einer kleinen Reise sich irgendwo als arbeitender Mensch niederlässt und die näheren Bausteine, die Bausteine, die dann kommen, werden auch darauf zugeschnitten. Also man zieht vielleicht mit jemandem zusammen, man hat vielleicht Kinder, man erwirbt vielleicht Wohneigentum, so. Dann kommt irgendwann die nächste Lebensphase und dann haben sich bestimmte Dinge eingespielt. Und ich glaube, dass es auch eine soziale Muskulatur gibt und die will auch trainiert sein. Und die, ich sehe an Menschen, die lange alleine wohnen, die sich sozusagen auf diese Bonsai-Struktur zurechtgestutzt haben. Es gibt sicher Leute, für die das eine gute Struktur ist. Ich will das gar nicht denunzieren, aber ich nehme es bei manchen Leuten so wahr, dass die Ängste zunehmen vor Konflikten, die man lange nicht mehr gehabt hat, und das Vertrauen darein, dass Menschen miteinander eben kooperieren können und wollen, abnimmt, weil diese Muskulatur einfach nicht trainiert wird.
Elke Schmitter ist heute unser Gast. Philosophin, Journalistin, Schriftstellerin und hier hält sie ein Plädoyer für ja, das sportive Eintrainieren des sozialen Muskels. Schön, dass du heute da bist.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute.
Ich bin Luisa und ich bin 20 Jahre alt. Also ich hatte immer so ein bisschen so diesen leicht perfektionistischen Anspruch, so das Gefühl, man hat so diesen Druck, dass man mit jeder Entscheidung, vor allem je älter man wird, dass jede Entscheidung muss dann so endgültig sein und jede Entscheidung muss man sich genau überlegt haben und genau wissen, doch, das ist es jetzt für mich. Also es gibt einen Gedanken, der mich eigentlich begleitet hat. Ich habe irgendwann mal von irgendjemandem gelesen, der meinte, ich lebe ja auch zum ersten Mal. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt oder dieser Satz, der mich so inspiriert hat, irgendwie so zu denken, okay, ich lebe zum ersten Mal, ich weiß nicht, was ein Fehler ist und ich weiß nicht, was eine gute Erfahrung sein wird. Und deshalb muss ich es einfach ausprobieren, weil sonst werde ich es halt nie wissen. Ich glaube, das hat mich sehr entspannt. Also ich bin nach Wales zum Studium gezogen und habe dann erstmal auf dem Campus gewohnt. Und ich habe relativ am Anfang schon Leute gefunden, die irgendwie meinten, ach, wir haben da ein schönes Haus, möchtest du nicht mit uns da einziehen? Die studieren das Gleiche wie ich, aber ich kannte die halt nicht so gut. Ich habe dann so aus dem Bauch heraus so gedacht, ach, wir machen das jetzt einfach mal. Ich kam dann da rein und es hat total nach so Räucherstäbchen gerochen. Also das ganze Haus, auch mein Zimmer und die Küche und alles. Ich habe dagegen eigentlich nichts, aber es war irgendwie krass. Und es war irgendwie, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als könnte es nicht mein Haus sein, weil es roch schon nach anderen Leuten irgendwie. Vielleicht ist es nicht perfekt und vielleicht sind es nicht die perfekten Mitbewohner für mich persönlich, aber auf der anderen Seite ist es interessant, weil die sind halt spirituell und die haben sich total viel mit Meditation beschäftigt und mit Yoga und haben halt eine ganz andere Einstellung zu allem. Wenn man das macht, wenn man einfach sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, macht man so viel mehr Erfahrungen, als wenn man sich davon zurückhalten lässt, dass man diese Angst davor hat, eine falsche Entscheidung zu treffen.
Plus eins. Die Antwort.
Julia Hamann ist uns jetzt zugeschaltet. Die Soziologin forscht an der Uni Vechta zu Freundschaft und Liebe. Schönen guten Tag, Julia.
Hallo.
Wir möchten mit dir heute folgenden Konflikt diskutieren. Was tun, wenn ein Freund oder eine Freundin einen besseren Job hat als man selbst, irgendwie besser dasteht und man das Gefühl hat, dass er oder sie sich auch überlegen vorkommt und vielleicht sogar ja, diesen chefigen Ton mit in diese Freundschaft schleppt. Wie geht man damit am besten um? Unser Redakteur Jochen, der schlägt schon mal vor, ein Personalgespräch anfragen. Ist das die beste Idee, Julia Hamann?
Also ich glaube, ein Personalgespräch anfragen ist schon, das ist schon eine ganz schön harte Antwort. Da sagt man schon sehr viel der Person, ohne sie vielleicht erstmal vorsichtig darauf angesprochen zu haben. Ich denke, dass wir uns in vielleicht manchmal gewisse Tonalitäten angewöhnen, gewisse Ausdrucksweisen, gewisse Umgangsformen, die natürlich für bestimmte Beziehungen absolut ungeeignet sind, nämlich für eigentlich gleichberechtigte Freundschaftsbeziehungen, für ganz, ganz viele Beziehungsformen und vielleicht auch im Job, aber das ist was anderes. Und da ist es vielleicht schon mal gut, zumindest zurückzumelden, du hast dich ganz schön verändert oder Das hört sich in meinen Ohren hört sich das wirklich sehr bossy an, wie du mit mir sprichst. Können wir darüber reden, wie unsere Umgangsformen miteinander sind? Das heißt, ich glaube, auf der Ebene des Tons oder der Ansprache ist es sogar relativ gut, da ins Gespräch zu kommen und einfach darauf hinzuweisen. Gerade wenn man die Person länger kennt, ist es der Person ja vielleicht auch selbst unangenehm, dass sie sich so verändert hat und eine gewisse Härte an den Tag legt. Ich habe jetzt gerade auch noch mal darüber nachgedacht, wo ich solche Situationen kenne. Und ich finde, das ist gar nicht so sehr, dass ich in der Freundschaft bemerke, dass die Personen jetzt mit mir so umgehen, dass ich das unangenehm finde, sondern dass sie insgesamt so Perspektiven auf die Welt bekommen, die ich unangenehm finde. Zum Beispiel so Autorität und Unterwerfung, also autoritär handeln und Unterwerfung einfordern. Sagen, ja, aber die Person XY macht einfach nicht, was ich will, das ist doch unmöglich. Und ich glaube, auch da kann man durchaus mal das Gespräch suchen und so ein bisschen korrigierend darauf hinweisen, dass vor 10, 15 Jahren wir doch die Personen waren, die nicht das gemacht haben, was wir sollten und dass wir das eigentlich ganz okay fanden damals.
Elke Schmitter ist nach wie vor ja auch mein Gast und Elke, du sinnierst hier aus dem Fenster schauen. Ist dir irgendeine Erfahrung in Erinnerung geblieben, dass mal ein Freund, eine Freundin sowas seltsam Chefiges mit in die eure Beziehung getragen hat?
Ja, also ich kann mich schon daran erinnern, dass Freundschaften, dass der Ton, den jemand im Alltag hat, in die Freundschaft reingebracht wird. Zum Beispiel, wenn jemand, sagen wir mal, eine Chefposition einnimmt und dann sehr stark in Effizienz Systeme eingebunden ist, dann kann es zum Beispiel passieren, dass der dann sagt bei einer Party, so Leute, lasst mal einen Plan machen, wer holt das Bier, wer holt den Dings, wer und es eigentlich ist dagegen nichts zu sagen, aber man denkt so, ey Alter, könnte jetzt nicht die Vorbereitung der Party auch schon ein bisschen Teil der Party sein oder müssen wir das jetzt hier so angehen wie ein Umzug, wo man dann so ein Timetable hat und die Rollen verteilt und ich denke, dass normalerweise, also wenn es gut läuft, haben Freundschaften Humorressourcen, die man dann, oder? Angehen kann.
Das scheint mir auch der Schlüssel.
Eher als so ein Beziehungsgespräch. Und gleichzeitig gibt ja auch ein Gespräch unter Freunden tatsächlich die Chance, dass ja, man mehr über sich und über den anderen erfährt, wenn man das, um mal dieses schöne Wort zu nehmen, spiegelt und sagt, da fühle ich mich nicht wohl. Das kann ja zu einer Vertiefung der Freundschaft führen, zu sagen, warum ist da auf der einen Seite diese Bereitschaft, dieses Bossyhafte so anzunehmen? Ja, was wird da vielleicht kompensiert? So, und oder warum ist der Horror des anderen so groß?
Ja, aber tatsächlich, es sind mehrere Aspekte, die mir hier wichtig scheinen und ganz wichtig wirklich dieser Humoraspekt. Ich glaube, mit dem kann man an der Stelle viel erreichen, indem man eben den anderen vielleicht auch so ein bisschen nochmal parodiert oder so ein bisschen einfach so übertreibt und ja, ich höre es geradezu, wie man da vielleicht dann doch einigermaßen gut aus der Nummer rauskommt. Julia Hamann forscht an der Uni Vechta zu Freundschaft und Liebe und wenn Sie, werte Hörerinnen und Hörer, möglicherweise auch mal eine Frage zu diesem Thema haben oder an einem Aspekt zum Thema knabbern, schreiben Sie uns unbedingt an +1@deutschlandradio.de. Vielen Dank, Julia Hamann.
Gerne. Tschüss.
Zeit für unsere lange Geschichte hier bei +1. In diesem Fall eher ein langes Gespräch. Also machen Sie sich gemütlich mit Ihren Radiogeräten, nehmen Sie sich noch einen Kaffee nach, rücken Sie das Plümo noch mal ordentlich zurecht. Unser +1-Gast Elke Schmitter ist hier nach wie vor. Und du als gebürtige Krefelderin, Elke, sagst du eigentlich auch für Federbett Plümo?
Nö. Nein. Aber ich höre es gerne. Und da, wo ich herkomme, sagt man auch Trottoir. Man sagt, ich gehe aufs Trottoir.
Ich habe das Plümo nämlich aus Meerbusch von einem alten Freund. Und du bist gar nicht, wie ich ursprünglich behauptet habe, aus dem Ruhrpott, sondern Krefeld ist am Niederrhein.
Krefeld ist am Niederrhein und man singt drüber und sagt, da ist Duisburg, das ist der Pott und wir sind die Rheinländer.
Ich sehe. Aus Dortmund ist uns jetzt zugeschaltet Petra Fennebusch. Schönen guten Tag.
Ja, hallo in die Runde. Ein echtes Pottpflänzchen.
Das ist dann aber schon trotzdem noch in deiner Nähe, Elke, oder?
Dortmund? Ja, es ist geografisch gesehen in der Nähe, aber eine andere Welt, wie der Niederrheiner sagen wird.
Eine andere Welt. Petra, in dieser anderen Welt bist du Fernsehjournalistin, nämlich für die Lokalzeit Duisburg für den WDR. Das heißt, du erzählst vor allem Geschichten über Menschen aus der Region. Was sind so klassischerweise solche Geschichten?
Ach, das ist eine wahnsinnige Bandbreite. Das ist ja ein Sendegebiet, was sowohl ländlich als auch industriell geprägt ist. Also ich berichte über den Stahlarbeiter von ThyssenKrupp, der um seine Zukunft bangt, genauso wie über eine junge Bäuerin, die anderen Landfrauen das Treckerfahren beibringt oder gerade ihren Hofladen eröffnet. Das ist also sehr, sehr breit gesät und das finde ich auch das Spannende an diesem Sendegebiet am Niederrhein im Übrigen und im Pott.
Und neuerdings erzählst du auch immer häufiger fürs Radio und nicht nur fürs Fernsehen. Was kann das Radio, was das Fernsehen so vielleicht nicht kann?
Ja, für mich ist das so ein bisschen back to the roots. Ich komme eigentlich vom Radio und bin dann irgendwann beim Fernsehen gelandet, wie das oft so ist bei freien Journalisten. Ich finde, das Radio ist einfach ein tolles Medium, um diese Bilder, die ich ja beim Fernsehen produziere, im Kopf zu erzeugen. Das finde ich einfach so das Spannende daran. Und je nach Format kann ich natürlich auch da tiefgründiger und vielschichtiger erzählen. Ich bin nicht so abhängig von Bildern und kann auch eine andere Sprache benutzen. Das ist im Fernsehen immer oder oft sehr reduziert und das finde ich schade. Und da kann ich dann in den Hörfunkproduktionen auch besser mit Sprache spielen.
Petra, worum geht's ungefähr in deiner Geschichte?
In meiner Geschichte geht's um meine Mutter. Um meine Mutter, die jetzt im Dezember 79 Jahre alt wird. Und meine Mutter Margret hat so in den letzten vergangenen 22 Jahren, wenn man so will, ja anfänglich zumindest eine Art Doppelleben geführt. Sie hat also regelmäßig in Kenia überwintert und dort dann auch Beziehungen zu kenianischen Männern gehabt.
Ich weiß nur noch, dass ich total geschockt war. Und der erste Gedanke war, deine Mutter, eine Sextouristin.
Eine Sextouristin, ja. So, bei mir ist das so nicht gelaufen. Hm. So nicht. Das war auf einer ganz anderen Ebene. Und das kann ich wirklich sagen, aus tiefster Überzeugung, so war es nicht.
Petra, wo genau fängt diese Geschichte an?
Die Geschichte fängt eigentlich schon 1941 an. Da ist meine Mutter geboren in Aurich in Ostfriesland. Meine Mutter ist vaterlos aufgewachsen, wie so viele Kriegskinder. Mein Opa ist also im Krieg gefallen und sie wächst auf als viertes und jüngstes Kind. Meine Oma hat dann 1947 noch ein uneheliches Kind zur Welt gebracht. Man kann sich vorstellen, das war eine sehr schwierige Lebenssituation. Da war auch wenig Platz dann so für Fürsorge und Zuwendung. Die Kinder mussten alle irgendwie funktionieren. Und meine Mutter ist dann nach 8 Volksschuljahren von der Schule gegangen. Sie wäre gerne weiter zur Schule gegangen, hat sie immer erzählt. Und dafür reichte aber das Geld nicht. Und nur die älteren Brüder haben dann höhere Schulabschlüsse gemacht und anschließend auch eine Lehre. Und meine Mutter hat dann sehr früh mit 14 Jahren schon angefangen zu arbeiten in einer Textilfabrik in Mönchengladbach mit einem angeschlossenen Mädchenwohnheim, ganz weit weg von ihrem Zuhause in Ostfriesland. Und wie das dann oft in solchen Geschichten ist, lernt meine Mutter mit 19 Jahren schon sehr früh meinen Vater kennen. Der war damals in Aurich, in ihrer Heimatstadt, stationiert als Soldat. Und ja, die beiden heiraten dann viel zu jung und bekommen halt 2 Kinder, mich und meinen Bruder. Und das geht halt nicht lange gut. Nach 13 Jahren ist die Ehe dann zu Ende.
Wir waren sehr jung, wir waren anfangs verliebt, wir mussten heiraten, weil mein Sohn unterwegs war. Das heißt, der Druck war schon auch groß von den Eltern. Wir haben uns in der Verlobungszeit schon so häufig gestritten. Ich hatte keinen erlernten Beruf, ich wusste gar nicht, wo hinten und vorne war. Dann kam nach 2 Jahren schon meine zweite Tochter und dann mein zweites Kind, meine Tochter.
Das war dann ich.
Meine Tochter Petra, ja. Und dann war das Altersleben so, wie soll ich sagen, man wurde da so hineingezogen. Das Leben wurde bestimmt durch durch Arbeit und sich Sorgen um die Kinder und Schule und Schularbeiten machen, bis dann irgendwann ich gemerkt habe, mir fehlt was und ich weiß noch nicht was.
Meine Mutter hat dann 1974 ihre Familie verlassen und hat dann mit Mitte 30 nochmal neu angefangen mit einem zweiten Mann, hat dann den Führerschein gemacht und eine Ausbildung zur Physiotherapeutin, hat dann ein zweites Mal geheiratet. Aber auch das ging nicht lange gut. Die Beziehung ist dann auch nach über 20 Jahren in die Brüche gegangen.
Nicht lange, Entschuldigung.
Ja, also lange, 20 Jahre, stimmt, 20 Jahre ist schon verdammt lang. Richtig, ja, eigentlich schon, ja.
Wir sitzen hier ganz grün vor Neid.
20 Jahre, ja, so lange habe ich es auch noch nicht geschafft, das stimmt. Also 20 Jahre war dann meine Mutter zum zweiten Mal verheiratet. Aber die beiden, ja, ich würde so heute sagen, haben irgendwie nicht so zusammengepasst. Die haben zusammengearbeitet in einer gemeinsamen Massagepraxis, haben zwar auch viel unternommen und waren viel auf Reisen, haben Konzerte besucht, aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, meine Mutter fühlte sich so nicht gesehen, so in ihren Bedürfnissen und dass sie sich so anpasst und so die Enge in dieser Beziehung gespürt hat.
Wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich davon überzeugt, dass das alles so sein musste, weil ich sonst nie den Weg gegangen wäre. Weil ich mich immer habe unterdrückt gefühlt, immer gemaßregelt gefühlt habe und immer aufdoktrierend mir gesagt wurde, was ich zu tun habe.
So fremdbestimmt.
Fremdbestimmt, ja. Hm.
Ja.
Und das hat eigentlich mein ganzes Leben so geprägt, dass ich dann wahrscheinlich aus dem Grund auch richtig ausgebrochen bin, weil mir bewusst wurde, dass ich so nicht leben will.
Wie nicht leben möchtest?
Nicht leben will ohne Zuwendung.
Ja, ohne Zuwendung leben, das war so immer ihr Gefühl. Sie hatte immer das Gefühl in dieser Zeit, nicht richtig geliebt zu werden. Und naja, die beiden, also ihr zweiter Mann und sie, sind dann auch schnell so getrennte Wege gegangen, wenn man das so beobachtet hat von außen. Der eine ist in die Berge gefahren, die andere ans Meer. Und meine Mutter ist dann 1998 zum ersten Mal nach Kenia gekommen mit 57 Jahren und hat dort Urlaub gemacht mit einer Freundin zusammen in einem Hotel, so richtig schön bei 30 Grad am Indischen Ozean, blauer Himmel. Und die hat sich sofort in dieses Land verliebt. Also die kam so euphorisch danach nach Hause. Und meine Mutter hatte sich verliebt in einen Kenianer, einen Mann vom Volke der Digo, Rasmodi, 20 Jahre jünger als sie.
Was ich an ihm geschätzt habe, das hat er heute noch.
Was ist das?
Das gleiche Freundlichkeit, die gleiche Art, sich zu bewegen, zu benehmen, warmherzig zu sein und auch ein wunderschönes Lachen zu haben, was mich damals schon angezogen hat, als er in seinen kaputten Klamotten und in seinen Rasterlocken oben auf dem Baum saß und mich angrinste und fragte, ob ich eine Zigarette für ihn habe.
Naja, zu Hause in Deutschland hat sie dann erstmal gar nichts davon erzählt über ihre neue Liebe. Und mir dämmerte das erst so, als ich die ersten Fotos von Rasmodi dann gesehen habe und die Urlaubserinnerungen auch immer mehr um Rasmodi kreisten, dass da mehr hintersteckt. Und dann habe ich sie dann auch irgendwann konkret gefragt, wer denn dieser Mann auf dem Foto ist, der sie so anlacht und mit dem sie sogar Händchen hält. Und zunächst hat sie dann immer gesagt, ja, das ist ein Bekannter, ein Freund, aber ich habe schon gespürt, nee, da steckt mehr dahinter. Und dann habe ich immer weiter gebohrt und
Und Petra, sag mir mal, hast du denn an deiner Mutter direkte Veränderungen feststellen können, dass es der auch auf einmal viel, viel besser ging, dass sie wie ausgewechselt war?
Absolut, ja, habe ich festgestellt. Mhm. Also die ist förmlich aufgeblüht und die kam immer sehr, sehr gut gelaunt und sehr erholt, nicht nur braun gebrannt, sondern auch mental, innerlich strahlend Also die hat wieder angefangen zu singen, mhm, zu tanzen. Sie ist dort ausgegangen und war körperlich sehr aktiv. Und das hat ihr richtig, richtig gut getan. Das habe ich schon gespürt.
Das hier ist ja eine Konstellation, die sehr viel seltener ist, aber inzwischen auch eine, über die schon Filme gibt und Bücher geschrieben sind. Das ist eigentlich dieses, ja, dieses asynchrone Machtverhältnis, was einen da auch vor allen Dingen so unglaublich stört, dass man denkt, es kann eigentlich nur ums Geld gehen, oder?
Das habe ich auch gedacht und diese Sorge hat mich auch lange umgetrieben. Ich bin damals, als ich davon erfahren habe, auch viel in Internetforen unterwegs gewesen und da wurden ja genau diese Stereotype auch bedient. Europäische Frauen, die auf der Suche nach Liebe geködert werden dann von afrikanischen Männern und ja, die für ihre Liebesdienste Gegenleistung verlangen. Das sind dann oft auch, und klar, das gibt es auch, das darf man auch nicht verschweigen. Erst kleine Geschenke verlangen dann Geld, immer mehr Geld für sich und die ganze Familie und das ist dort auch teilweise ein Geschäftsmodell. Und das beschreibt ja dieser Film, Gisa, den du ansprichst, ja, ne? Genau. Paradies Liebe. Richtig. So. Und als ich den Film gesehen habe, ich war total geschockt. Also ich konnte den gar nicht zu Ende sehen, ne? Weil ich da so voller Scham war in Gedanken so auch an meine Mutter. Und das hat mich natürlich auch umgetrieben, ne? So dieser Gedanke, dass meine Mutter sich da in den Falschen verliebt und sich da möglicherweise auch noch finanziell ruiniert. Das war für mich damals unerträglich, ne?
Wie ging die Geschichte weiter?
Ja, die Geschichte, meine Mutter hat sich wirklich dort sehr, sehr eingelassen. Sie hat für sich und Rasmodi mitten im Busch von Okunda, das ist das Heimatdorf von Rasmodi, ein Haus gebaut und tatsächlich dort gelebt mit dieser afrikanischen Familie um sie immer alle herum.
Ich konnte mir das immer gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wie meine Mutter, die ich aus Deutschland kenne, in Kenia plötzlich im Busch ist mit ihrer afrikanischen Familie. Das ist mir schwer gefallen, mir das überhaupt vorzustellen, wie das ist und welche Gefühle du da auch entwickelst. Für mich war das ja auch so ein bisschen unvorstellbar und auch gar nicht nachvollziehbar.
Also für dich als meine Tochter kann ich mir schon vorstellen, dass du dich das gefragt hast. Nur wenn ich also an mein Vorleben denke, wie das bei uns gelaufen ist zwischen deinem Vater und mir und was danach war, ist das vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar, nach was ich gesucht habe. Einfach nach einer neuen Familie, einfach nach Wohlfühlen. Und einfach dieses Warmherzige, dieses Dazugehören, dieses sich kümmern.
Dass sich jemand um dich kümmert.
Ja, dass sich jemand um mich kümmert und mich akzeptiert, so wie ich bin und mich, ja.
Liebt, so wie du bist.
So liebt, so wie ich bin und einfach mich annimmt. Und das hat in mir unheimlich viel ausgelöst. Viel Freiheitsgefühl, viel Liebe. Das heißt überhaupt nicht, dass ich meine Kinder zu Hause nicht geliebt hätte. Und trotzdem hatte ich den Drang auszubrechen. Auszubrechen aus diesem, ja, aus diesem Leben, was ich hatte. Es hat mich nicht glücklich gemacht. Überhaupt nicht. Hm.
Aber so im Laufe der Jahre, also das, wir reden jetzt über so eine Zeitspanne von etwa 6, 7 Jahren, hat dieses Glück dann auch irgendwann Risse bekommen. Also ich habe dann mitbekommen, dass sich auch die schlechten Nachrichten oder das, was sich da reingemischt hat in diese Beziehung, auch sehr negativ ausgewirkt hat. Also meine Mutter und Rasmodi haben zu dieser Zeit zum Beispiel auch einen sehr schweren Unfall gehabt mit einem Kleinbus, den meine Mutter nur knapp überlebt hat, dank Rasmodi, der sie gerettet hat aus diesem Bus. Ja, und diese Geschichten so häuften sich für mich, ne? Also, dass meine Mutter Unfälle hat. Sie ist oft überfallen worden. Es gab politische Unruhen im Land. Irgendwann, ich erinnere mich noch, dass meine Mutter mich angerufen hat und erzählt hat, sie flüchtet gerade nach Tansania, weil in Rasmodis Dorf die Häuser brennen. Mhm. Und ich saß da immer wie gelähmt in Deutschland und dachte so, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt dorthin reisen? Muss ich meine Mutter retten? Zu einem Zeitpunkt, als Rasmodi dann auch länger wegbleibt. Und später ist dann auch der Grund für seine Abwesenheit so auf den Tisch gekommen. Rasmodi war drogenabhängig.
Ich habe es dann auch irgendwann gemerkt, aber ich wusste es nicht einzuordnen, weil ich nicht wusste, wie Menschen sich verhalten, die Drogen nehmen. Ne? Er war immer fröhlich dann und dann habe ich mich schon gewundert, bis dann mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und er hat das dann auch ganz klar zugegeben und hat mich gebeten, ihm zu helfen, dass er da wegkommt. Und dann haben wir gemeinsam einen Arzt aufgesucht. Ich habe dann mit dem Arzt auch alleine gesprochen und da habe ich gesagt, egal was dabei rumkommt, ich helfe ihm und ich helfe ihm auch, da rauszukommen. Aber ich werde mich dann von ihm trennen, weil man nie sicher sein kann, ob sie nicht zurückverfallen.
Nach 7 Jahren Beziehung hat sie das Ganze beendet. Und ich weiß, dass ich damals sehr erleichtert war, als ich von der Trennung erfahren habe. Sie reiste weiter nach Kenia und sie hat sich dann auch noch einmal verliebt in einen Mann, der noch deutlich jünger war.
Und mit dem geht sie dann eine weitere Beziehung ein?
Ja, genau. Also das hat mich damals total geschockt. Also ich dachte, gut, sie kann ja weiter nach Kenia reisen. Sie hatte dort ja auch schon viele Freundschaften geschlossen und so weiter. Aber wieso verliebt sich meine Mutter nach der Erfahrung, die sie gemacht hat, noch ein zweites Mal und dann noch in einen Mann, der 38 Jahre jünger ist als sie? Und diese Vorstellung, Moses 38 Jahre jünger mit meiner über 60-jährigen Mutter, das hat mich schon mit Scham erfüllt, das muss ich ehrlich sagen. Mir war das fürchterlich peinlich damals. Ich habe das auch niemandem so erzählt. Also wer nach dem Leben meiner Mutter in Kenia fragte, dem habe ich immer so einfache Botschaften präsentiert oder einfache Antworten gegeben. Und habe erzählt, ach, sie arbeitet dort an der Schule ihrer Freundin und sie überwintert aus gesundheitlichen Gründen an der Südküste. Und den jüngeren Mann habe ich immer verschwiegen. Und der Gipfel war dann tatsächlich, als ich dann meine Mutter und Moses auf der Titelseite der Bild gesehen habe und dachte, ich traue meinen Augen nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, meine Tochter rief mich damals an, ich war im Auto unterwegs, sagte, du Mama, Oma ist auf der Titelseite der Bild. Und ich dachte, es darf nicht wahr sein. Das war zum Filmstart von Paradies Liebe.
Uli Seidel.
Genau, Uli Seidels Film Paradies Liebe über die Geschichte einer österreichischen Sextouristin in Kenia. Und ich habe spontan gedacht, so, ich fahre raus von der Autobahn und ich bin dann zum Bahnhof in Essen und habe mir diese Bild gekauft und dachte, ich müsste jetzt alle Zeitungen aufkaufen. So, das war mein erster Impuls, weil mich das völlig unvorbereitet getroffen hat. Und dann irgendwann im nächsten Gedankengang war das natürlich, ja, da völliger Blödsinn. Und erstaunlicherweise war der Artikel dann auch gar nicht so, wie ich erwartet hatte, sondern sehr respektvoll geschrieben.
Wie ist denn der Reporter auf deine Mutter überhaupt gekommen?
Der hat die zufällig am Strand gesehen, die beiden. Wie die da so Hand in Hand spazieren gingen und hat die angesprochen und hat dann spontan gefragt, ob sie ihre Geschichte erzählen mögen. Und die haben gesagt, ja klar, machen wir. Und saßen da so ganz inniglich am Strand und haben ihre Geschichte erzählt.
Also demnach war deine Mutter überhaupt nicht von Scham erfüllt. Hat die das denn ihren deutschen Freundinnen, Freunden auch so ganz offen kommuniziert, was in ihrem Herzen los ist?
Ja, das hat sie gemacht, aber natürlich sind auch in Deutschland durch ihre lange Abwesenheit und auch durch diese Geschichte Freundschaften auf der Strecke geblieben und das hatten nicht alle Verständnis dafür, auch die Verwandten nicht unbedingt, ne? Also Geschwister, die haben das schon auch kritisch beäugt und sich da anders mit auseinandergesetzt.
Und hast du dann den Moses auch mal kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt tatsächlich. Also ich hatte dann irgendwann, nachdem diese Geschichte dann auch erschienen war, wirklich den Drang, auch mir selbst ein Bild zu machen von der Situation und von dem Leben dort, was meine Mutter dort führt. Und habe mich dann tatsächlich ins Flugzeug gesetzt und bin dann nach Mombasa geflogen. Und ich kann nur sagen, als die Tür von dem Flieger aufging, habe ich vieles sofort verstanden. Also was meine Mutter so anzieht. Also der blaue Himmel, die Wärme, die Luft. Das war etwas, wo mir auch sofort das Herz aufging. Aber ich hatte natürlich dann auch ziemlich Angst vor dieser Begegnung mit Moses, weil ich ihm ja einerseits vorurteilsfrei begegnen wollte, aber auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch diese Bilder im Kopf von einem jüngeren afrikanischen Mann mit meiner viel älteren Mutter, die ihn auch mehr oder weniger unterhält. Und dann war diese Begegnung so entwaffnend, also der hatte so ein fröhliches, einnehmendes Wesen, das wie weggewischt war. Also alles, was so in meinem Kopf war, war wie weggewischt. Und ich habe mich absolut eingelassen auf diese ganze Situation, auf dieses bunte, einfache Leben. Ich habe mich da total arrangiert mit dieser Situation und bin sogar mit Moses unterwegs gewesen, am Strand joggen, habe mit dem Fußball in der Kneipe geguckt. Und das war so selbstverständlich. Wir haben dann abends zusammen zu dritt gekocht, Karten gespielt, sind tanzen gegangen. Und ich habe gesehen, meiner Mutter geht es gut mit ihm. Und da war auch ganz viel Gefühl und Freude so zwischen den beiden. Das habe ich gespürt.
Die sehen das hier ganz anders. Die sehen das mit ganz anderen Augen. Und man, auch wenn es so negative Aussagen über den Sextourismus und was auch immer, mir war das immer bewusst, dass man das so auslegen könnte. Aber es war mir im Grunde genommen egal, weil ich gespürt habe, da ist ganz was anderes. Wenn ich mit ihm unterwegs war, der kletterte auf den Baum und pflückte mir die Blüten vom Baum und holte sie mir runter. Und wer macht das für mich in Deutschland noch in meinem Alter? Wer tut das?
Trotzdem habe ich auch gesehen, dass diese Beziehung meiner Mutter mit Moses so keine auf Augenhöhe war. Das hat sie, glaube ich, auch selbst gespürt, diesen großen Altersunterschied und dann auch ihr europäisches Sein, afrikanisches Denken. Da gab es schon so ein Ungleichgewicht, das habe ich gemerkt. Ne? Sie hat auch sehr viel investiert in Moses, Geld und Gefühl, muss man sagen. Also sie hat immer gesagt, ich will ihm helfen, auf die Beine zu kommen. Also er hatte eben keine Ausbildung oder dergleichen. Dann hat sie halt Geld in einen Steinhandel investiert, für ihn aufgebaut, seinen Führerschein bezahlt. Er ist dann Taxi gefahren, dann hat sie ein Motorradtaxi gekauft. Dann hat sie ihm einen Imbiss finanziert. Aber das ist alles in die Hose gegangen und meine Mutter hat das auch sehr, sehr enttäuscht damals. Aber ich fand, sie hatte auch so eine typisch westliche Haltung. Also ich gebe dir Geld, also mach etwas daraus. Ich habe schon gemerkt, dass er ihre hohen Erwartungen auch nicht erfüllen konnte. Ne? Ich empfand das Verhalten von ihr als sehr überheblich. Da kommt die weiße Frau aus dem reichen Norden und sagt dem Afrikaner, wie es zu laufen hat. Und darüber streiten wir uns auch ganz oft über diese Arroganz der Europäer gegenüber Afrika. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich damals auch schon häufiger in Afrika unterwegs war, unter anderem in Namibia. Da habe ich mich als Journalistin und Leiterin eines Projektes an einer namibischen Internatsschule eben sehr stark beschäftigt mit Fragen von Kolonialismus, von Apartheid. Habe damals auch im Hörfunk viel berichtet, auch über den Völkermord der Deutschen an den Herero und über die Landfrage berichtet. Also ich hatte da auch so diese intellektuelle, journalistische Auseinandersetzung mit und meine Mutter war halt immer so mit ihrem unverstellten Blick unterwegs und hatte so diesen emotionalen Zugang. Und ja, das war schon auch schwierig in unserer Beziehung dann.
Ja, das heißt, ihr habt also die ganze Zeit über viel und heftig miteinander diskutiert, aber das klingt jetzt auch gleichzeitig so, als sei da diese Beziehung zu dem 38 Jahre jüngeren Moses auch dann irgendwann in die Brüche gegangen.
Ja.
Er war nicht ehrlich und er hat es nicht geschafft und ich habe es geahnt und ich habe auch ihn beim Lügen erwischt, dass er mir was vormachen wollte. Und
aber würdest du sehen, es aus Verzweiflung, nicht aus Bösartigkeit?
Oder? Nee, nicht aus Bösartigkeit, glaube ich auch heute nicht. Aber letztendlich zermürbt einen das, wenn man nach so vielen Jahren nicht sieht, man hat investiert und geholfen und geholfen und es bleibt nichts hängen. Man kommt wieder und es ist wieder das Gleiche von vorne. Man hat irgendwie dann nachher den Kaffee auf, wie man so schön sagt. Ja.
Die Frage dann so ein bisschen, Petra, wie ging es dann weiter? Hat sie von Kenia richtig gehend Abschied genommen?
Nein, auf keinen Fall. Also meine Mutter hat sich, wenn, dann von dem Kapitel Männer verabschiedet. Sie sagt, das sei für sie abgeschlossen. Aber Kenia lebt natürlich weiter in ihrem Herzen. Sie hat dort ja auch viele Freunde und ist da sehr verbunden mit den Menschen, mit dem Ort und lebt eigentlich das Leben einer deutschen Rentnerin, der es da in Kenia im Winter gesundheitlich viel besser geht. Und so geht irgendwie auch unsere Geschichte weiter, weil in den 20 Jahren hat meine Mutter eigentlich immer wieder gesagt, Mensch, ich erlebe hier so viel, das muss ich irgendwann mal aufschreiben. Und dieser Gedanke ist tatsächlich immer weiter gewachsen. Und ich bin natürlich als Journalistin natürlich dazu berufen, irgendwie sie dabei zu unterstützen. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, komm, wir erzählen deine Geschichte. Und dann haben wir das wirklich geplant, also diese Geschichte im Radio zu erzählen. Und deshalb bin ich im Januar dieses Jahres nochmal nach Kenia geflogen. Wir haben uns dort getroffen und dann dort zusammen ein Haus gemietet. Meine Mutter war da schon 6 Wochen dort, als ich ankomme. Und während wir so zusammen leben und zusammen Freizeit verbringen, am Strand sind, kommt sie auf einmal so auf die Idee, sagt er, wir könnten doch mal nach Rasmodi, also ihrer großen Liebe, suchen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ah, toll, das machen wir. Also da wäre ich auch ganz neugierig, ihn mal kennenzulernen. Ich habe ihn ja nie kennengelernt. Und die beiden haben sich zu dem Zeitpunkt ja 7 Jahre nicht gesehen. Und dann haben wir uns tatsächlich aufgemacht und haben ihn ausfindig gemacht in Indiani Beach.
Als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, oh je. Und das ist er. Schön. Und dann hörte ich seine Stimme, wie er meinen Namen rief und merkte auch seine Freude in der Stimme, als er mich sah. Wir haben sehr lange miteinander gesprochen und haben einfach festgestellt, dass wir beide gleich denken. Dass wir beide sagen, es war eine wunderschöne Zeit und wir haben eigentlich alles genossen und alles gehabt, was man sich so vorstellen konnte. Zwischen zwei Menschen, die sich mögen.
Also für mich war das so ein schönes und auch versöhnliches Erlebnis, da zu sehen, wie die beiden sich da in die Arme gefallen sind, trotz dieser gescheiterten Beziehung und wie die so gelacht haben. Und ich war unglaublich beeindruckt und auch überwältigt von so viel Gefühl und Freude zwischen den beiden. Das war einfach ein schönes Bild. Dieser große Kenianer und meine kleine Mutter mit ihren schlohweißen Haaren. Und dieses ganze Negative, so diese Drogensucht, das verlorene Haus, das verlorene Geld, so das war wie weggewischt und spielte auch so für mich in dem Moment überhaupt gar keine Rolle. Das war toll.
Petra Fennebusch, wie, wenn ihr beide, deine Mutter und du, überlegt habt, dass ihr auch diese Geschichte fürs Radio erzählen wollt, wie gibt es denn so etwas wie eine Moral von der Geschichte? Etwas wie deine Mutter, wie du, wie ihr beide jetzt auch dieses da ja doch sehr, sehr lange Kapitel zurückschaut?
Ja, wenn es eine Moral gibt, dann würde ich sagen, dass wir beide unseren Frieden gemacht haben. Also wir haben beide unseren Frieden gemacht. Ich natürlich auch als Tochter mit einer Mutter, die ja einfach ihr Leben angepackt hat und ihr Leben so gelebt hat, wie sie es leben wollte, also ganz selbstbestimmt. Und ich habe ihr das nie gesagt, aber insgeheim bewundere ich sie dafür, dass sie das so gemacht hat, dass sie einfach aus ihrer Biografie heraus, die ja sich so anders und so fremdbestimmt angefühlt hat für sie ganz oft, einfach für sich die Entscheidung getroffen hat, ich lebe jetzt auch dieses andere Leben in Kenia und ich lebe es gerne. Und ich finde auch, dass sie es toll macht. Sie hadert auch nicht damit. Also sie ist da absolut auch mit sich im Reinen, auch mit diesen Negativerfahrungen. Und das versöhnt mich natürlich auch. Und diese ganze Angst, die ich anfänglich auch hatte, dass ich sie als Mutter und als Oma für meine Tochter verliere, das ist ja auch für mich am Ende versöhnlich, weil wir haben ja durch diese Geschichte, die ja auch ein Stück weit eine gemeinsame Geschichte ist, auch sehr viel Nähe erfahren und sind uns auch näher gekommen in den Jahren.
Ecke, wir haben jetzt gemeinsam diese lange Geschichte von Petra Fennebusch gehört und tatsächlich kann man ja, wenn man über diese alte Dame hört, denken, eigentlich ist das eine großartige Geschichte einer Frau, die sich im Alter genau das genommen hat, was vielleicht auch das Privileg des Alters ist, nämlich wirklich nochmal auf alles zu pfeifen.
Die unwürdige Greisin, aber eben das schon mit Anfang 60. Ich glaube, bei Brecht in dem Gedicht handelt es sich wirklich um eine ganz alte Dame, aber diese Protagonistin, ja, die ist einfach nicht bereit, mit ihrem Leben abzuschließen. Aber ich muss sagen, ich habe dem unglaublich gerne und sehr beeindruckt zugehört, aber ich habe auch gemerkt, dass ich vor allen Dingen mit den eigenen Projektionen und Überlegungen zu tun hatte. Was ich gerne noch wissen möchte, ist, wie beurteilst du im Rückblick, warum hat es für dich so auch lange, ne, Jahre gedauert, wo du dich lieber theoretisch mit deinen Vorstellungen beschäftigt hast, anstatt dich rauszuwagen ins Tatsächliche?
Warum es so lange gedauert hat, kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen. Also es war, glaube ich, einfach so dieser Prozess nötig, mich da so auseinanderzusetzen und mich auf unterschiedlichen Wegen da anzunähern. Natürlich, so Klischeevorstellungen, die bekommt man selber auch nicht so leicht aus dem Kopf. Und warum ich jetzt so lange gezögert habe, dorthin zu reisen, vermag ich heute gar nicht mehr so zu sagen. Also es hat sicherlich damit zu tun, dass ich so in den ersten 2-3 Jahren da überhaupt keine Ahnung hatte, was da vor sich geht. Und dann hat es eben noch mal ein paar Jahre gedauert. Ist für mich jetzt schwer zu sagen, muss ich sagen, warum ich dann erst nach ein paar Jahren. Also es war einfach ein langer Prozess, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass ja auch diese Mutter-Tochter-Geschichte, dieses Gefühl des Verlassenwerdens, dass das also auch immer noch so eine Rolle spielte und ich damit genug zu tun hatte, auch so mit meinem eigenen Leben. Also ich habe das etwas so von mir abgespalten.
Als hättest du vielleicht auch die Angst gehabt, dass du gar nicht erwünscht bist?
Ja, dass ich da einfach, genau, dass ich da vielleicht nicht erwünscht bin. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Gedanke, dass ich dachte, das ist ihr Leben da und das ist komplett anders als das Leben, was wir hier in Deutschland gemeinsam haben und ich lasse sie erstmal. Aber es hat ja an mir genagt die ganze Zeit, ne? Und es hat in mir gearbeitet und irgendwann war dieser Punkt auch erreicht, auch durch diese Reisen, die ich dann auch nach Namibia unternommen hatte. Man sagt, wieso fährst du da oder wieso fliegst du da nicht auch einfach mal hin und verschaffst dir mal selbst einen Eindruck, weil das ist das Einzige, was in dieser Situation hilft, sich selber ein Bild zu machen.
Es war wirklich eine richtig schöne Liebe zwischen dem Rasmodi und mir.
Und das war gestern noch spürbar, diese
Liebe? Und das
Liebe?
War gestern durchaus spürbar. Durchaus spürbar, dass wir beide wissen, was wir verloren haben. Er hat eindeutig zu mir gesagt, ich weiß ganz genau, wenn das mit mir nicht so gewesen wäre, wir wären bis ans Lebensende zusammengeblieben. Ich sage, und genau so denke ich. Ich habe hier so viel erlebt und so viele Storys und ich kann nur sagen, mein Herz hängt an Afrika, aber Niemals würde ich mein Zuhause und mein Deutschland aufgeben. Das war mir auch immer klar.
Was für eine Story, Petra Fennebusch. Story, ne? Ganz herzlichen Dank. Und im Hintergrund hören wir Fauna und Flora aus Kenia, richtig?
Ja, wir hören Fauna und Flora, weil wir die Gespräche in unserem Haus im Garten aufgenommen haben.
Lustig. Ja, das war die lange Geschichte Petra Fennebusch. Ganz herzlichen Dank und viele liebe Grüße an Ihre Mutter.
Mach ich richtig aus.
Sie hören Plus Eins und Plus Eins ist in diesem Fall Elke Schmitter, die Journalistin, die Schriftstellerin, die gebildete, ausgebildete Philosophin und die Frau, die überlegt, wie sie und wo sie eigentlich in einigen Jahren leben will, wenn sie beruflich nicht mehr an Berlin gebunden ist. Elke, wir haben jetzt gerade diese Geschichte gehört von der Dame, die es sich in Kenia so richtig gut gehen lässt. Und da war auch zu hören dieser O-Ton, wie die Flugzeugtür aufgeht, wie die warme Luft einen umweht, dieses großartige Licht. Wenn du jetzt so ein bisschen überlegst, wohin eigentlich deine nächste Station gehen könnte, muss das notwendigerweise Deutschland sein?
Naja, ich bin schon sentimental, was Landschaften betrifft und Farben und Jahreszeiten. Also wenn ich mich bewegen würde, würde ich mich eher Richtung Norden bewegen. Also für mich ist die Vorstellung, aus dem Flugzeug zu steigen und in warme Luft meinen Fuß zu setzen, wirklich peinigend. Und ich finde, es gibt nichts Öderes als jeden Tag Sonne und blauer Himmel und eine Strandgesellschaft, also das ist für mich ein echtes Depressionsprogramm. Setzt mich irgendwo an den Strand, wo lauter Leute damit beschäftigt sind, es sich gut gehen zu lassen und zu dösen. Und ich werde
und dann
zur
auch
Falle
möglicherweise
mit der Welt.
Noch gut gelaunt
oh, ja.
sind.
Entsetzlich.
Oh, nein.
Und dann, nein. Und, oh Gott, Transistorradio und Sand. Und, auf gar keinen. Nicht für mich. Also ich würde mich, wenn dann Richtung Norden bewegen, aber letzten Endes bin ich ein sprachgebundener Mensch. Ich habe zweimal tatsächlich den Kulturkreis gewechselt. Ich bin einmal nach Alaska gegangen ohne Rückticket und einmal nach Israel und habe da jeweils ungefähr ein halbes Jahr verbracht und habe festgestellt, dass doch meine Existenzweise so daran gebunden ist, dass ich über Sprache mit Menschen in Resonanz gerate, dass ich kann nur in einem muttersprachlichen geografischen Gebilde überleben. Und so eine Nazi-Kolonie in Brasilien wäre es jetzt nicht unbedingt.
bei deiner Suche, wo denn potenziell so ein Ort sein könnte, in dem man also auch in Gemeinschaft lebt und in Gemeinschaft gut lebt, bist du jetzt aber, soweit ich weiß, so ein bisschen im Bayerischen angelandet. Wäre das eine Region, die du dir vorstellen könntest?
Naja, das Bayerische ist natürlich schon so eine Kulturlandschaft, die einem ans Herz geht, mir jedenfalls. Ich mag auch die Sprache gern. Also ich finde auch den Ton des Bayerischen angenehm, die Farben. Das ist ähnlich wie bei Niederösterreich. Man hat so ein bestimmtes sanftes Gelb, man hat so dicke Mauern, so nachdenkliche Häuser, die wenig Schmuck haben, wenig, keine Lüftelmalerei, so ziemlich ernste Architektur. Ich habe immer ein großes Faible gehabt für Gebäude, die nicht nur privat genutzt werden, sondern für Produktionsräume. Und die Gemeinschaft, für die ich mich gerade interessiere, heißt Schloss Blumenthal und ist in einem alten Klostergelände, in so einem, im Grunde genommen, ein Rundbau. Und das sind schon sehr schöne Gebäude.
Schloss Blumenthal, da wird jetzt wahrscheinlich ein Run stattfinden und lauter Mitbewerber, die jetzt auch alle nach Schloss Blumenthal wollen. Wenn du erzählst, was dir daran so gut gefällt, was ist das?
Ja, es ist einerseits tatsächlich die Schönheit, dann ist es eine Gemeinschaft, bei der ich den Eindruck habe, dass das Privileg meiner Generation ist ja doch, dass wir unterschiedliche Formen von Kooperation, Gemeinsamkeit, Solidarität haben ausprobieren können und dass wir mit einer Kapitalismuskritik auch gewachsen sind, die viele Spielarten kennt. Und das heißt, wir sind, glaube ich, weniger doktrinär als, sagen wir mal, die Generation meiner Eltern, die noch mit den Optionen oder meiner Großeltern auch Faschismus, Kommunismus als quasi Alternativen der Weltherrschaft groß geworden sind. Und das Zweite ist, dass mich immer sehr die Gruppendynamik interessiert hat. Und auch da kann man sagen, ist die Forschung weiter. Also es gibt viele neue Formen von Konsensbildung, von Auseinandersetzung, von Abstimmungsfragen in Gruppen. Das wird intelligenter und reflektierter gemacht, als beispielsweise als ich zur Taz gestoßen bin, Ende der 80er Jahre. Das war ein relativ naturwüchsiges Unterfangen, würde ich sagen.
Das ist ja spannend. Also das heißt, es gibt auch da so einen richtig gehenden Fortschritt in dem, was du dieses soziale Muskelspiel nennst. Mhm. Und das wird also genau dort auch schon so praktiziert.
Ja, ich würde sagen, es gibt begleitendes Bewusstsein. Also es gibt Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden. Und es gibt das Metabewusstsein dafür, dass diese Prozesse selber nicht naturwüchsig sind, sondern einerseits künstlich und andererseits oder reguliert. Mhm. Ja, beispielsweise durch die Frage, wo sitzt man, wie lange redet man, wie ist die Redeordnung gestaltet, wie kommt man am Ende überhaupt zu einer Entscheidung. Aber dass eben die, wie bei Familien auch, es eine Dynamik des Emotionalen gibt und der Projektionen und der Beziehungen, die eine gewisse Aufmerksamkeit braucht. So würde ich sagen, bei der man nicht nur sagen kann, wir mögen uns, wir lassen es laufen, wird schon gut gehen. So. Und das finde ich interessant. Also dieses im Grunde genommen immer wieder neu zu bearbeitende Verhältnis zwischen dem Spontanen und dem Reflexiven.
Hm. Und wie das funktioniert, wenn man das im Zusammenleben täglich erprobt, darüber wirst du uns dann hoffentlich schonungslos Rapport erstatten, wenn du in die möglicherweise nächste Runde kommst, in diesem Schloss Blumenthal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Darüber musst du uns unbedingt auf dem Laufenden halten. Und das war's für uns für heute. Plus eins geht dem Ende entgegen. Und das heißt, dass ich und aber auch mein Plus eins, in diesem Fall Elke Schmitter, hier gleich in wenigen Minuten das Feld räumen. Elke, was sieht deinen Tag heute noch so vor?
Muße.
Muße.
Das die gute alte europäische Muße.
Da hast du mir vorhin diese großartige Geschichte erzählt von deinem Sohn, der so ein schönes Bonmot geprägt hat. Was sagt
als
der immer?
Als Grundschulkind, ja, da hat er gesagt, heute, Mama, heute ist Weltfauli-Tag.
Haben Sie noch einen wunderschönen Weltfauli-Tag. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle Utz Dräger. Machen Sie es gut.